In der direkten Interaktion zwischen Personen, also meine Frage ist dann in der Regel, was muss für dich sichergestellt sein, ja, damit wir jetzt einfach einmal den nächsten Schritt gehen können? Was ist da leistbarer Einsatz, leistbarer Verlust? Ja? Und durchaus auch die Aufforderung, investiere nicht mehr, als du bereit bist zu investieren, als du bereit bist zu verlieren an der Stelle. Ja? Und da können wir uns mit der Zeit zu Vertrauen handeln, über kleine Commitments, ja, und über kleine Dinge, die wir investieren.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Organisationsberaterin, Lehrtrainerin für systemische Führung und Beratung und Autorin unter anderem des Management-Bestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, heute bei Become Better zu Gast Michael Faschingbauer. Michael ist Unternehmer, er ist Berater, er ist Autor und einer der bekanntesten Experten für Effectuation, also dafür, wie man unter Unsicherheit handlungsfähig bleibt. Er hat den Ansatz im deutschsprachigen Raum ziemlich stark verbreitet und er begleitet Unternehmen, Startups und auch Einzelpersonen dabei, unternehmerisch zu denken und hier ins Tun zu kommen. Sein Buch Effectuation, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln, liegt inzwischen in der 4. überarbeiteten Auflage vor und gilt als Standardwerk. Michael ist außerdem als Speaker und Trainer aktiv und er bringt sein Wissen in Organisationen, Hochschulen und Netzwerken ein. Und ich freue mich sehr, heute mit ihm darüber zu sprechen, warum Pläne oft überschätzt werden, was Effectuation ganz praktisch bedeutet und wie sich das Ganze eigentlich in komplexen Organisationen bewährt. Ja, herzlich willkommen, lieber Michael.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr.
Ja, habe ich dich denn ordentlich anmoderiert oder möchtest du gern was korrigieren oder noch hinzufügen?
Ach, das passt wunderbar. Ich denke, es ist gut rausgekommen. Mein Herz schlägt dafür, hier mit einem gewissen Hintergrund einer Methode Menschen und Organisationen handlungsfähig zu machen, insbesondere wenn es ungewiss ist.
Ja, wunderbar. Lass uns doch mal so einsteigen. Erinnerst du dich eigentlich noch an einen Moment, wo du selbst mitten in einer unübersichtlichen Situation standest und gemerkt hast, genau dafür ist doch eigentlich Effectuation gemacht?
Also die ersten Situationen, die mir dazu einfallen, liegen eigentlich an Punkten, bevor ich Effectuation kennengelernt habe.
So dann, ja. Und woran denkst du da?
Ja. In einem früheren Leben in der Automobilindustrie als Product Manager immer mit Zukunftsfragen befasst, da gab es immer wieder Situationen, wo dann jemand aus der Entwicklung oder irgendwie mit Kundenkontakt kam und sagte, wir haben da irgendetwas, das sieht interessant aus, aber so richtig können wir es nicht einschätzen. Eine Technologie zum Beispiel oder ein Verfahren. Und so, mein Job war in der Regel dann für Handlungserlaubnis zu sorgen, dass wir mal was machen. Ja. Und das Management sagt dann in der Regel, sind die Hausübungen gemacht. Also wisst ihr, was ihr machen wollt? Ist das Ziel klar? Gibt es ein Potenzial dahinter? Alles Fragen, die man am Anfang, wenn das Leuchten in den Augen von ein paar Leuten nicht einfach einmal da ist, die man nicht seriös beantworten kann. Mhm. Und in der Regel versucht man dann zu planen, etwas zu planen, was nicht planbar ist. Und also diese Situationen fallen mir immer wieder ein oder kommen mir immer wieder unter, wenn dann eigentlich schon reflexartig die Antwort ist, was würde man aus Effectuation-Perspektive jetzt tun?
Mhm. Ja, da sind wir jetzt ja auch schon bei diesem Begriff. Wenn du das mal so in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, was jetzt Effectuation ist. Also was wäre jetzt der beste Weg, das mal auf den Punkt zu
machen? Ich beginne ein Stück bei der Herkunft, weil das, glaube ich, wichtig ist für Effectuation. Das ist kein Kunstwort oder nichts, was ich mir oder andere sich ausgedacht haben, sondern Effectuation ist eigentlich das Ergebnis von Forschung über, wie sehr, sehr erfahrene Entrepreneure denken, entscheiden und handeln. Also es ist Ergebnis von Kognitionswissenschaft. Mhm. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann kommt man drauf, wofür sind denn die, die jetzt Experten-Entrepreneure sind, Experten? Die sind Experten dafür, sich in sehr unübersichtlichen, ungewissen Situationen zurechtzufinden und Ungewissheit rasch abzubauen. Also eine Expertise haben die, die man in vielen Situationen brauchen kann. Und was die tun, um mit Ungewissheit umzugehen, das ist effektuieren. Und das kann man wiederum erklären in, ich würde es mal in eine in die gängigste Metapher dazu packen, anstelle von zu überlegen, was denn, wenn sie kochen, morgen am Tisch stehen soll und dann planvoll einzukaufen und zu kochen, anstelle dessen einfach in den Kühlschrank zu starren, den ich schon habe, und drauf zu schauen, wer bin ich, was weiß ich, wen kenne ich, was habe ich noch im Kühlschrank und was kann ich damit zubereiten, was kann ich damit kochen oder wie kann ich das alles anwenden auf das Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige.
Ja, und wer hätte morgen Zeit, zum Essen zu kommen?
Unbedingt, ja, unbedingt.
Genau. Ja, ich habe ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt. Also was ich gefunden habe, ist, dass der Begriff Ende der 1990er Jahre von Saras de Saraswati geprägt wurde. Sie war Professorin an der Darden School of Business, University of Virginia. Ist das so korrekt oder würdest du das anders?
Absolut. Sie war damals noch, also wie sie den Begriff geprägt hat, gerade mal Doktorandin. Doktorandin eines damals Wirtschaftsnobelpreisträgers und Psychologen, des Herb Simon. Und der ist ein Spezialist für Expertiseforschung. Und das hat Saraswati selbst davor schon Unternehmerin seiend aufgegriffen und hat sich überlegt, gibt es irgendeine Expertise im Unternehmer-Entrepreneur-Sein? Genau. Und die gute Dame ist jetzt nach wie vor in Darden Professorin. Und Saras hat jetzt gerade in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, so ziemlich alle Preise, die man in irgendeiner Form in der Forschung rund um Entrepreneurship einsammeln kann, eingesammelt. Das liegt daran, dass da oft 15 bis 20 Jahre dahinter liegen zwischen Grundlagenforschung und dann der Anerkennung dessen, dass sich diese Dinge durchsetzen.
Ja. Okay. Und gleichzeitig ist es ja jetzt nicht nur ein Ansatz, der für Entrepreneure passend ist, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, das passt immer und überall.
Das würde jetzt einschränken. Ja, es passt immer dann, wenn ich keine gute Basis habe zu planen. Also immer dann, wenn ich mir überlege, was kann ich als nächstes tun, um durchaus zu gestalten, ja, was in die Welt zu bringen, was zu machen, was voranzutreiben. Aber es fehlt die Basis, um irgendwas zu planen. Es lässt sich nicht vorhersehen, wie die Bedingungen morgen sein werden, wie andere darauf reagieren werden, wie sie andere verhalten werden. Immer dann passt Effectuation.
Aber ist das immer so? ich meine, klar, ne, jetzt haben wir es ja mit Organisationen zu tun. Ich schaue natürlich auch immer konstruktivistisch, systemtheoretisch auf Organisationen. Und ich sag mal, das ist ja die Basis, ja. Also einfach davon auszugehen, man kann natürlich die Dinge nicht vorhersehen. Man kann nur Annahmen treffen und auf Basis dieser Annahmen sich dann voranirren. So.
Da bin ich jetzt aus meinem Hintergrund als in der Beratung immer wieder auch in Change-Projekten involvierten und Change-Projekte betreibenden, bin ich voll d'accord mit dir. Ja? Gleichzeitig lässt sich verblüffend viel in unserer Welt immer noch planen. Ja? Dass wir hier diesen Podcast hier gemeinsam aufnehmen, das ist Ergebnis von Planung und Geschichte. Ja? Mhm. Und obwohl wir davor nie miteinander gesprochen haben, wissen wir beide ungefähr, wie die Spielregeln eines Podcasts sind. Also ich ungefähr, du sehr genau. Ja. Und deswegen lässt sich das heute innerhalb einer Stunde passiert, lässt sich gut planen. Und wirklich viele Dinge lassen sich ausreichend gut planen, dass sie mit Planung wirklich angegangen werden. Ja. Mhm. Insofern würde ich Planung dann durchaus eine Lanze für Planung treffen und sagen, alles, was gut planbar ist, warum nicht Planung dafür anwenden?
Mhm. Okay. Gut. Was würdest du denn sagen, wie hat denn Effectuation dein eigenes Denken und Arbeiten dann am meisten verändert? Also wenn du nochmal so schaust von dem Moment an, ne, als du dich mit diesem Ansatz beschäftigt hast, ihn lieben gelernt hast, oder er hat dich ja scheinbar begeistert, sonst hättest du ihn nicht aufgegriffen. Und was hat er dann bei dir selber in der Art und Weise, wie du arbeitest, am meisten verändert?
Du arbeitest auch in Workshops, Trainings oder Coachings? Dann weißt du, gutes Material ist echt Gold wert. Ich persönlich arbeite seit Jahren am liebsten mit den Produkten von Neuland, weil sie durchdacht sind, langlebig sind und auch einfach Spaß machen. Deshalb gibt es jetzt für alle HörerInnen dieses Podcasts 15% Rabatt auf alle Neuland-Produkte. Einfach beim Bestellen den Rabattcode BECOMEBETTER eingeben. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit www.neuland.com.
Das ist eine spannende Frage. Also was ich, wenn ich auf meine Biografie jetzt drauf schaue, der letzten auch immerhin schon fast 20 Jahre, die mich mit dem Ansatz beschäftige, wesentlich weniger Zeit meines Lebens geht in die inhaltliche Ausgestaltung, Vorbereitung auf Situationen, die auf mich zukommen. Wesentlich mehr Zeit geht vielleicht in die mentale Vorbereitung oder darauf einstellen, was habe ich denn zur Verfügung, dass ich nutzen kann in gewissen Situationen. Ich merke, dass ich mittlerweile sehr ruhig wäre in Situationen, wo es wirklich ungewiss wird. Und wir alle haben einige so kollektive Ungewissheitssituationen in den letzten Jahren miterleben können, manchmal müssen. Ungewissheit kommt nicht immer in freundlichem Gewand daher. So ein gewisses Grundvertrauen, dass sie ja eigentlich aus jeder Situation was machen lässt, jede Situation sich utilisieren lässt, ja, und dass die Geschichten, wenn wir unter unerwarteten Ereignissen leiden, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist, sondern vielleicht oft der Anfang von was Neuem.
Mhm. Okay. Wenn wir mal so in die unternehmerische Praxis schauen, also im Moment ist es ja noch recht abstrakt, ne? Ich verabschiede mich ja jetzt mal eine Hörerin in Hörer, die sagen, okay, gut, also ich habe verstanden, Effectuation bedeutet, man arbeitet halt mit dem, was man hat. So. Und das ist eh ganz gut, weil wir wissen ja sowieso nicht, wie es wird. Also, was soll ich jetzt hier groß rumplanen? Sondern ich schaue einfach, ne, wie du schon sagtest, was ist im Kühlschrank und was kann ich Tolles damit machen? So, das klingt ja so ein bisschen an, wie so, gib dich mal zufrieden. Aber so ist es ja wahrscheinlich nicht gemeint, ne? Oder?
ganz und gar nicht, weil ich ja mit dem, was ich habe, mitunter manchmal Effekte erzielen kann, die ich im besten Sinne nicht absehen kann. Und da werden wir jetzt ein Stückchen mehr über Effectuation uns wahrscheinlich anschauen müssen dazu. Ja? Ja. Das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn ich vor einer Fragestellung stehe, wo ich sage, okay, wie gehe ich es an? Wie mache ich es? Ja? Dass ich zunächst mal drauf schaue, was kann ich von dem nutzen, wer ich bin? Also im Sinne von, was ich mag, was ich nicht mag. Was wertemäßig für mich sichergestellt sein muss, wenn ich ins Handeln komme und was ich da alles nutzen kann. Aber wer ich bin, impliziert auch, was ich kann. Also wo kann ich mit bestehendem Wissen schon mal loslegen? Und es impliziert auch darauf zu schauen, wen kenne ich denn eigentlich? Mit wem kann ich beginnen, in Interaktion zu kommen, um loslegen zu können? Mhm. Und das legt dem Ganzen schon mal Restriktionen auf, was ich als nächstes tue. Und das führt dazu, dass ich bei naheliegenden Dingen beginne. Das klingt das Stückchen tatsächlich so, als ob ich mir meinen nächsten Urlaub nächstes Jahr nur danach überlegen würde, was ich gerade in der Geldbörse habe. Mhm. Es geht aber ein Stück darüber hinaus, da ich ja nicht den Urlaub nächstes Jahr jetzt planen würde an der Stelle, sondern ich sagen würde, ich begebe mich auf eine Reise, in der ich gestalte, was ich in der Zukunft mache. Mhm. Das impliziert, dass ich dann beginne, Schritte zu machen, gehe relativ schnell ins Handeln und bei den Schritten, die ich tue, darauf achte, dass ich innerhalb, und das ist wieder so ein wichtiges Prinzip dabei, innerhalb leistbarer Verluste bleibe. Das heißt, ich rechne immer damit, dass das, was ich an Zeit, Energie, Reputation und so weiter einsetze, dass das auch weg sein kann. Also ich bin immer sicher. Ich achte sehr auf Überraschungen unterwegs. Also ich überlege mir bei Dingen, die unterwegs passieren, nicht nur, was ist das Schadenspotenzial und wie kann ich sie vermeiden, sondern vor allem auch, wie kann ich sie utilisieren, wie kann ich sie hebeln, wie kann ich sie nutzen, wofür entsteht jetzt gerade eine Gelegenheit durch das, was passiert ist. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu für Effectuation, wie ich mit anderen dabei umgehe. Also die Idee ist, ich kann ganz viel bewegen, kreieren und machen, von dem ich heute noch gar nichts in meinem Kopf habe. Wenn ich co-kreiere mit denen, die früh bereit sind, in irgendeiner Form einen Beitrag zu leisten, mitzumachen, ein Commitment einzugehen mit mir.
Ja. Es gibt ja, ich glaube, du, wenn ich das jetzt wiedererkenne, ich bin ja nicht so die Expertin in dem Ansatz, aber ne, so ein bisschen kenne ich ihn ja, dann gibt es ja so zentrale Prinzipien, die du beschreiben kannst. Ne? Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie du sie nennst, aber ich glaube, das eine ne, mit diesem Kühlschrank, das ist doch dieses Bird in the Hand oder so, ne?
Absolut, ja.
Oder wie nennst du das? Also
Das kann man als Bird in the Hand in der englischsprachigen Literatur finden. Ja. Deutschen Sprachraum sage ich in der Regel Mittelorientierung statt Zielorientierung dazu. Aha, also die Idee, ich beginne bei den Mitteln, persönlichen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, versus den Zielen beginne ich meine Reise.
Ja? Genau. Und das Zweite ist ja auch, dass du sagst, naja, ich muss schon auch gucken, was riskiere ich auf oder ne, was kann ich überhaupt riskieren und wie geht es mir dann vielleicht auch damit? Mhm. Ne? Also da ist ja auch immer der Bezug auf einen selbst wieder dabei. Dafür muss man sich im Übrigen natürlich auch gut kennen, ne? So oder gut einschätzen können. Das ist ja so dieses zweite Prinzip. Ne? Wie heißt das bei dir?
Das wäre leistbarer Verlust.
Leistbarer Verlust, okay.
Leistbarer Verlust versus, und das ist immer wichtig, dass wir es gegen Planung abgrenzen, versus erwarteter Ertrag meiner Handlungen. Also ich überlege mir nicht, was wird der Ertrag dessen sein, wenn ich jetzt X mache. Das kann ich nämlich nicht vorhersagen. Ich überlege mir, was ist der Einsatz, den ich bereit bin zu leisten.
Mhm, genau. Und das dritte Prinzip ist, dass ich schaue, wer kann es mit mir machen, co-kreieren. Wer geht mit mir auf diese Reise? Wer kocht mit mir?
Genau, ja. Da gibt's auch einen englischsprachigen Begriff, der sehr viel dazu darüber sagt. Das heißt Crazy Quilt.
Okay.
Und Crazy Quilt, einen Crazy Quilt gestalten aus Mitteln, die ich und andere zur Verfügung haben, indem wir Nahtstellen binden, ist ganz etwas anders, wie ein Puzzle zu designen und dann die passenden Stücke da draußen in Form von Stakeholdern zu finden.
Mhm. Ja, ach witzig, ich denke gerade an meine Freundin, die hat in ihrer Wohnung an der Wand immer diese riesen Kilts hängen, also diese Patchwork-Decken, weil ihre Oma die immer so gemacht hat. Schönes Bild.
Ja, und stell dir diesen Quilt vor als einen, den nicht die Oma alleine macht, sondern das Koproduktion ist von Menschen, die eben die Teile davon haben, ja, und aushandeln, wie sie die zusammensetzen.
Ja, okay. Ja, ich hoffe, es ist okay, dass ich das so ein bisschen versuche zu strukturieren. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Prinzipien.
Genau, ja. Ganz wichtig, englischsprachig Lemonade. Lemonade kommt von einem Sprichwort. Ja. If life gives you lemons, make lemonade. Mhm. Das ist so die Idee des Reframens, den Hebel dort ansetzen, wo gerade eine Überraschung passiert ist, was Unerwartetes passiert ist oder vielleicht auch ein Rückschlag passiert ist. Mhm. Im Gegensatz zu Risikomanagement, würde ich sagen. Planend würde ich versuchen, diese Dinge zu vermeiden.
Ja, genau.
Genau.
Bloß alles schon mal antizipieren und jetzt schon mal dagegen versichern.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Ne? Okay, und dann?
Und dann hätten wir noch sowas wie, ich würde fast sagen, so ein Metaprinzip, das betrifft die Haltung. Englischsprachig Pilot in the Plane. Also die Idee von Kraft dessen, dass ich bin und mir das zutraue, dass ich einen Einfluss auf die Welt und auf meine Umwelt habe, ja, begebe ich mich in die Rolle des Gestaltenden, der gestaltenden Person. Also diese Agency da einnehmen wirklich und nicht Spielball der Ereignisse sein.
Mhm. Ja. Ja. Also ich kann da wahnsinnig gut mitschwingen, merke ich. Also gerade so die Unternehmerin in mir. Also ich habe jetzt genau 3 Unternehmen gegründet in meinem Leben. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich genau das Vorgehen oder die Energie. Also ich könnte da jetzt sofort irgendwie zig Beispiele dafür nennen, wann ich genau so vorgegangen bin, ja, und was das dann gebracht hat. Und ja, also ich kann das, wusste ich noch gar nicht, ehrlich gesagt, dass das jetzt aus diesem Kontext ja auch der Forschung kam. Und ja. Also wenn ich dann jetzt eine nächste Versuchsperson wäre, würde ich sagen, ja, genau.
Also die Frage ist ja dabei, hättest du das auch so beschreiben können? Beziehungsweise ist das, was man dir geraten hätte, wenn du dich bei, ich weiß ja, darüber informiert hättest, was es braucht, um zu gründen?
Nee, natürlich nicht. Ja. Also das ist ja auch so, ne? Also ich meine, wenn wir die Gründungsszene uns anschauen oder wenn wir auch gucken, was Business Angels sehen wollen oder andere, die dann Venture Capital machen oder ja klar, gucken wir einfach mal auf die Rolle der IHK in Deutschland und ne, dann haben wir das Wort Businessplan. Ne? So, also ja. Wenn da einer kommen würde und sagen würde, ja, ich bin übrigens ein super Typ und ich kann das und das und das und jetzt gucken wir mal, was mir alles noch einfällt und gibst du mir dein Geld?
Ja.
Dann ja, hätte die Person wahrscheinlich nicht so gute Karten. Ne?
Ja, die hatten halt alle, da bin ich durchaus empathisch mit all den Gründerberatern, Gründerfördern, die hatten so in den frühen 2000er Jahren gerade mühevoll Businessplanlogik gelernt, haben sich dann begonnen mit agileren Methoden mit Gründung umzugehen, auseinanderzusetzen. Und jetzt kommt plötzlich ein Stück Forschung rein, das sagt, eigentlich geht es noch um ganz was anderes. Es geht darum, wie ich jetzt eben mit den nicht planbaren Situationen umgehe.
Mhm, genau. Mhm. Jetzt interessiert mich natürlich einmal die Brücke zu bauen von so der einzelnen Unternehmerin, dem einzelnen Unternehmer oder Gründer, Gründerin hin zur Organisation und auch zur Führung einer Organisation. Mhm. Und Effectuation wird ja auch häufig benannt im Kontext von Strategie.
Mhm.
So. Mhm. Ja, also auch als ein möglicher Ansatz, wie man Strategie ja denken kann, machen kann. Also erste Frage, siehst du es überhaupt in dem Kontext? Und zweite Frage, wie würdest du denn jetzt beschreiben, wie kommt denn jetzt Effectuation als Ansatz in der Unternehmensführung vor?
Mhm.
Also nach Gründung und weg vom Gründer, weg vom Unternehmer hin zu vielleicht ne, weiteren Führenden oder auch anderen Strukturen, die für Führung sorgen.
Okay, ja. Jetzt, jede Organisation ist in irgendeiner Form schon mal das Resultat von irgendeinem Gründungsvorgang, der vor langer Zeit stattgefunden hat oder vielleicht auch vor kürzerer. Ja. Und es könnte sein, dass da Effectuation-Prinzipien, Mechanismen eine Rolle gespielt haben, dass die Organisation überhaupt gibt. Was die Organisationen in der Regel dann tun, ist, die professionalisieren über die Zeit, damit sie irgendwie wachsen können, Kontinuität schaffen können und verlieren davon viel. Also von der Fähigkeit, die Personen da drinnen auch, die brauchen relativ wenig Effectuation in stabilen Zeiten. Mhm. Und bauen Planung auf. Ja, also das ist so das erste Betriebssystem in der Organisation. Ja. All das zu organisieren, was sich durch Rollen, Abläufe und so weiter gut organisieren lässt, um ganz wichtige Aufgabe in der Organisation, Tagesgeschäft zu bewältigen. So, jetzt verändert sich das Umfeld, es kommen neue Herausforderungen, es fallen zwischen den Rollen, die man definiert hat, fallen Probleme gerade durch, weil sie irgendwie an den Überschneidungsbereichen da sind und so weiter. Und plötzlich wünscht man sich in Organisationen nichts lieber, als dass sich Kollegen und Kolleginnen in der Organisation wieder so unternehmerisch verhalten wie ganz am Anfang. Im Sinne von Handlungsanlässe einfach sehen, darauf zu reagieren, unabhängig vielleicht manchmal von der eigenen Rollenbeschreibung, sich manchmal vielleicht bei Dingen, die interessant scheinen, aber noch nicht planbar sind, Verbündete zu suchen, da ins Erkunden zu gehen und so weiter. Ja? Also alles, was man so als Intrapreneurship beschreiben könnte. Da sehe ich mal ein wesentliches Feld, wo Effectuation einfach einen Platz und wirklich einen Nutzen in Organisationen hat. Das wäre eigentlich überall dort, wo ich mir Bottom-up in der Organisation wünsche, wo ich mir Innovation wünsche, wo ich mir Grassroot-Initiativen, wo ich mir Bewegung in der Organisation wünsche. vielleicht auch dann, wenn es darum geht, zu mobilisieren, dass wir eine größere Veränderung in der Organisation machen. Also so am Anfang, wenn wir sagen, okay, wo sind die Freiwilligen, die sich schon für das Neue begeistern, das wir noch gar nicht ausgearbeitet haben. Dort, also das ist einmal so eine Stelle, wo es wichtig ist. Du hast aber jetzt noch ganz was anderes angesprochen, nämlich Strategie im Sinne von etwas, was ich top-down für eine ganze Organisation, für einen Unternehmensbereich oder so mache. Mhm. Da hat Effectuation einen ganz bestimmten Platz da drinnen. Strategie kann ich ja aus unterschiedlichen Grundhaltungen heraus machen. Ich kann es aus der Haltung heraus machen, die Welt ist, ich sag mal, wie eine Berglandschaft und wir müssen uns den Gipfel aussuchen, den wir besteigen wollen. Das ist eine Möglichkeit, auf Strategie zu schauen. Da impliziere ich, es ist planbar, was wir tun und wir müssen halt einfach nur gut analysieren, was unser Gipfel ist. Ich kann die Welt begreifen als, das ist wie ein Dschungel und wir müssen halt in diesem Dschungel uns vorantasten. Wir können überhaupt nichts planen und müssen einfach nur schnell lernen. Dann mache ich plötzlich Agilstrategie und mache Trial-and-Error-Strategie. Ich kann die Welt auch framen als, die Welt ist meine grüne Wiese, ja, und dort stelle ich meine Zukunftsvision hin. So visionäres Vorgehen. Dann habe ich wieder ganz eine andere Form, über Strategie nachzudenken, nämlich da baue ich große Visionen und versuche die kraftvoll umzusetzen. Und da gibt es einen versteckten, vergessenen Quadranten an den Stellen, wo ich sage, ich kann es zwar nicht planen, aber ich kann es Kraft dessen, wer wir sind, kann ich es co-kreieren mit meinem Umfeld. Ich würde, die Metapher, die ich verwenden würde, ist so, die Welt ist Wunderland und meine Rolle, die ich einnehme als Führungskraft in der Organisation, ist wie Alice im Wunderland. Ich taste mich da voran und gehe Vereinbarungen mit denen ein, die ich so am Weg durchs Wunderland treffe. Und kreiere damit Stabilität.
Ne, du kennst ja. Die kommt dann und sagt, na ja, aber wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann ist ja jeder Weg der richtige.
Die Grinsekatze, ja, die Geschichte geht ein Stückchen weiter auch noch. Ne? Die Grinsekatze sagt, wenn du nicht weißt, ja, das kommt darauf an, wo du hin möchtest, welchen Weg du jetzt nimmst. Ne? Das sagt sie so im Originaltext. Und die Alice sagt in den Situationen drauf, und das finde ich super spannend, die sagt, wohin ganz genau ich möchte, ist mir eigentlich egal, wenn ich irgendwo ankomme. Ja. Die sagt, ich möchte sehr wohl wo ankommen, aber ich kann es noch nicht beschreiben, wie denn dieser Ort sein soll, wo ich ankomme. Ich habe nämlich keine Landkarte vom Wunderland. Das ist so die Eigenschaft des Wunderlands. Es gibt keine Landkarte. Hochkompetent an der Stelle zu sagen, so, ich kann dir nicht sagen, wo ganz genau ich hin möchte. Ich möchte aber ankommen. Und die Grinsekatze, die sagt, das ist im Originaltext ja genau mal angeschaut, die Grinsekatze sagt drauf, oh, ankommen, das wirst du ganz bestimmt, wenn du lange genug gehst. Du musst also losgehen an der Stelle. Mhm. Alice findet das, an dem nichts einzuwenden ist und fragt, sag einmal, wer wohnt hier in der Gegend? Also sie fragt, wo sind die Stakeholder, bei denen ich andocken kann? Mhm. Insofern eine sehr alte Beschreibung von Effectuation, kann man
sagen. Ist ja auch herrlich. Wer wohnt hier in der Gegend? Ja, sehr schön. Ja, das heißt aber, dass du sagst, Effectuation ist auch eine Art von Strategieansatz.
Absolut. Ja. Es ist eine Handlungsstrategie, die allerdings sehr nahe an Personen dranhängt. Also man kann nicht sagen, eine Organisation oder eine Gruppe oder ein Team als Ganzes effektuiert. Es sind die Individuen, die dann effektuieren.
Ja, das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage geworden, weil das nämlich gerade bei mir die ganze Zeit im Kopf hin und her springt, dass ich denke, ja, aber wie kann man denn nun Effectuation organisieren? Gar nicht, sagst du.
Also was ich tun kann, ist, ich kann zunächst mal als Individuum und als Führungskraft bin ich auch Individuum in der Organisation, da bin ich nicht nur meine Rolle, sondern als Individuum, als ganzer Mensch drinnen, kann ich für gewisse Fragestellungen den Modus wechseln. Da kann ich sagen, okay, jetzt habe ich mir die letzte Stunde, habe ich mich mit planbaren Aufgaben aus meiner Rolle heraus nach Best Practice verhalten. Die Fragestellung, die jetzt dran ist, die nächste Stunde, ist eine, die ist hoch ungewiss. Hier wäre es nicht sinnvoll, zu stark in Analyse und Planung zu verfallen. Wie kann ich jetzt effektuierend an die Frage herangehen? Ja? Mit wem kann ich direkt in Kontakt gehen, der hier nächster Baustein einer Lösung sein kann? Was ist mein leistbarer Verlust, um nächste Schritte zu setzen? Was passiert hier gerade, wo ich den Hebel ansetzen kann? Ja? Also ich wechsle auch als Führungskraft den Modus an den Stellen. Das ist mal so die eine Ebene. Ich kann aber als Führungskraft, und da kommen wir vielleicht noch hin, auch darüber nachdenken, wie kann ich dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass viele in der Organisation effektuieren in ungewissen Situationen.
Genau. Ja. Das wäre ja, mir ging so durch den Kopf, es wäre ja spannend, wenn das zu so einer Art kulturellen Regel wird, so vorzugehen. Ja, also natürlich kann man das nicht anordnen. Aber ich kann mir ja durchaus eine Organisation vorstellen, in der es so eine kulturelle Regel gibt. Ja, also zum Beispiel eben, arbeite halt mit dem, was du hast. Oder schau halt, ne, wer dir gerade so einfällt. Und vertraue darauf, dass du mit den richtigen Leuten die richtigen Dinge co-kreieren wirst. Das kann ja eine kulturelle Regel sein. So ja. Im Gegensatz zu einem Unternehmen, wo vielleicht andere kulturelle Regeln das Geschehen steuern, die dann eben eher heißen, alles, was nicht planbar ist, ist Quatsch.
Ich glaube, dass es unsere Organisation nachhaltig verändern wird, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme. So eine Rückmeldung einer Teilnehmerin berührt uns und zeigt, wie kraftvoll unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung wirken kann. Wenn du Lust hast, Organisationen nachhaltig zu gestalten und dabei selbst neue Perspektiven auf Führung, Zusammenarbeit und Organisation zu entwickeln, dann bist du bei der Become Better Academy genau richtig. Die Season 4 unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten startet im Frühjahr 2026, hybrid in Berlin und online. Es ist alles gar nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Ich bin irritiert, im besten Sinne. Ich reagiere im Alltag plötzlich ganz anders. So langsam fängt die Weiterbildung schon an, bei uns im Unternehmen zu wirken. So klingen weitere O-Töne aus unserem Kursfeedback. Du bekommst ein fundiertes Framework, Tools, die du direkt anwenden kannst und viele Aha-Momente, die etwas in Bewegung bringen, bei dir und in deiner Organisation. Ich war erst lost. Dann habe ich aber alles nochmal durchgearbeitet und plötzlich hat es Klick gemacht. Wenn du magst, melde dich gern direkt bei mir über LinkedIn oder schreib uns an akademie@become-better.org. Ich freue mich, wenn wir uns in Season 4 persönlich kennenlernen.
Genau, alles, was nicht planbar ist, ist Quatsch. Oder frage jedes Mal um Erlaubnis, bevor du etwas tust, was nicht im Handbuch steht oder so. Ne? Mhm. Ja, das kann es. Spannend ist es ja überall dort, wo ich sage, okay, da bräuchten wir mehr davon. Es wäre vielleicht nicht richtig, all unsere Planungsfähigkeiten oder die Dinge, die an anderen Stellen gut funktionieren, über Bord zu werfen. Wo kann man das auch möglich machen? Und es gelingt so ein Stück, gelingt es immer wieder, wenn man die Plätze markiert, wo man das haben möchte, also die Fragestellungen. Das sind oft Innovationsfragestellungen. Das sind Fragestellungen, wo es eben um das Neue in die Organisation bringen nach einem Change oder neue Themen angehen betrifft. Und in diesen Plätzen, die markiert sind, eben nicht mit klaren Ergebniszielen zu arbeiten, sondern eher mit der Idee von, da haben wir Ambition, eine Richtung und da gibt es Leitplanken für unser Verhalten. Aber solange du innerhalb dieser Leitplanken agierst, bist du frei, das zu tun, was dir einfällt dabei. Und Leitplanken können zum Beispiel den Zeiteinsatz von Personen für ein bestimmtes Thema betreffen oder so. Mhm. Ich kann für diese Themen dann auch den Modus der Steuerung verändern. Ich kann zum Beispiel von das Steuern wird zentral und alles hört auf ein Kommando oder alles reportet an einem Punkt, kann ich einen Marktplatz aufmachen für solche Themen und sagen, okay, jeder, der sagt, er möchte Captain sein, startet ein Schnellboot, macht das transparent und sichtbar, damit die Boote einander sehen können, voneinander profitieren können, holt sich dann aber Crew ins Boot und steuert autonom. Und ich kann ein Stück Sprache zur Verfügung stellen, die das unterstützt. Mhm. Also dann würden wir wahrscheinlich in dieser Kultur würden wir fürs Erkunden nicht von KPIs sprechen, und von klaren Ergebniszielen, sondern wir würden vielleicht sprechen von, wo gelingt es uns, vielleicht auch wieder in einer Kennzahl gesprochen, Return on Luck zu erzielen. Also aus Luck, das passiert, Good Luck zu machen in irgendeiner Form. Ja? Oder wo gelingt es uns, immer dann, wenn etwas scheitert, früh und elegant zu scheitern. Ja, also ich kann auch das Scheitern prämieren. Effectuation führt dazu, dass man früh und elegant scheitert, wenn man scheitert zum Beispiel. Ja, also solche Dinge, da kann ich schon einiges tun. Ja, und ja, also in der Arbeit mit Organisationen macht man das auch typischerweise über Programme, die dann zum Beispiel Marktplatz der Macher und Macherinnen heißen, wo einfach ein Thema oder eine Mission markiert wird, wo dann vielleicht 50, 60, 70, 80, 100 Menschen sich freiwillig einschreiben und sagen, in diesem Feld möchte ich erkundend mein Schnellboot starten.
Mhm. Ja, also dann lässt es sich ja doch zum Glück ein Stück organisieren. Und ist nicht nur an einzelne Personen gebunden, denn man kann ja diese ganzen Prinzipien eben auch in Strukturen gießen, ja, in Routinen, in bestimmte Meetingformate oder aber auch, so habe ich es ja auch verstanden, dass du das ja auch machst, als Methodik nutzen für eben zum Beispiel eine Großgruppenveranstaltung oder für einen Workshop.
Absolut, absolut das ja. Ja. Du hast da allerdings, glaube ich, was Wichtiges gleich am Anfang gesagt. Diese Art des Verhaltens, dass ich auf einen Handlungsanlass, den ich verspüre, reagiere und mit meinen Mitteln was Freestyle gestalte, das kann ich nicht verordnen. Das ist übergriffig oder das ist eine Zumutung. Ja, das kann ich nicht von allen erwarten. Ich kann allerdings dazu einladen und kann den Raum bereiten, dass es möglich wird. Ich kann Hemmnisse abbauen dafür.
Ja, naja gut, das ist das eine. Und das andere ist aber, dass natürlich schon die Kommunikation auch anders laufen kann in Organisationen. Und das, also ich denke jetzt gerade an jemanden, der kommt neu in ein Unternehmen und ist es so gewohnt aus seiner anderen Organisation und delegiert alles immer nach oben, ne, und will sich nochmal absichern und kriegt jetzt aber 10-mal die Antwort, na, probier's doch halt mal aus.
Absolut, ja.
Ne? Das macht dann einen Unterschied. Das ist ja vielleicht auch gelernt, ne? Ja.
So lerne ich dann auch Kultur kennen, ne, wenn ich das jetzt, wenn ich mal schaue, aha, da kriege ich immer diese Antwort. Ne. In manchen Organisationen, das ist ja immer spannend, wenn man dann auf Organisationen draufschaut, wo wir viel Effectuation beobachten können, ohne dass die den Begriff vielleicht kennen. Was tun die oder was machen die? Mhm. Ich bring vielleicht nochmal ein Beispiel, vielleicht genau für das, was du da gerade genannt hast. Bekanntes Unternehmen, weil viel Innovation dort sichtbar ist, Gore and Associates und dadurch auch gut beforscht, Gore-Tex, also nicht nur Bekleidung, sondern Luftfahrtindustrie, Automobilindustrie, Gesundheitswesen und. Wenn man da genauer hinschaut, entdeckt man dort dort wo in anderen Unternehmen die Firmenprinzipien hängen das Leitbild hängt, da hängen solche Dinge wie das Prinzip Waterline bei Gore. Können Sie denken, Waterline, was bedeutet das? Jetzt spricht der Binnenländer, aber das kann ich mir vorstellen. Ein Schiff, das im Wasser sitzt, ein Frachtschiff, das hat irgendwo die Linie bis zu der das Wasser reicht. Mhm. Wenn jetzt so ein Schiff ein Leck hat, das oberhalb der Wasserlinie ist, dann schaut das nicht schön aus und muss repariert werden. Klar, aber es bringt kein Schiff zum Sinken. Ist dieses Leck allerdings unterhalb der Wasserlinie, dann ist es gefährlich, ne? Weil dann kann das Schiff zum Sinken bringen. Und wenn jetzt Gore sagt, unser Prinzip für Entscheidungen ist Waterline, dann heißt das, so wie die Kultur das interpretiert, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, wenn du ein Thema hast, wo du was ausprobieren möchtest, was entscheiden möchtest, wo vorangehen möchtest, dann überprüfe, ob die Konsequenzen der Entscheidung überhalb oder unterhalb der Wasserlinie liegen. Wenn sie überhalb der Wasserlinie liegen, also du verantworten kannst, was im schlimmsten Fall passieren kann, tu's. Frag nicht um Erlaubnis. Erst bei Dingen, die unterhalb der Wasserlinie sind, also wo es jetzt in Effectuation-Sprache gesprochen nicht leistbarer Verlust wäre, hier zu scheitern, erst dann muss ich mich mit anderen konsultieren und schauen, wie kann ich jetzt diese Entscheidung über die Wasseroberfläche heben. Das ist ganz eine andere, schon einmal grundkulturelle Ausrichtung, als zu sagen, wir müssen jetzt Regeln machen, wer was entscheiden darf.
Mhm. Ja, finde ich super. Und heißt aber natürlich auch, ich sollte dann darauf achten, Leute zu haben, die sowas natürlich auch einschätzen können. Ne? Also die diesen Weitblick dann auch haben. Mm.
Klar. Ja. Klar. Und es ist ein Lernprozess, wie ganz vieles, was eben Kultur betrifft. Ne? Das ist ein Aushandelprozess über die Zeit.
Genau. Gehen wir da ruhig noch mal einen Schritt weiter bei Gore. Also was, wie hast du da, oder ich nehme an, du hast mit denen gearbeitet. Kannst du ein bisschen erzählen, oder?
Mit Gore habe ich nicht gearbeitet, aber geforscht dort, also schon Gespräche geführt an vielen Stellen. Ja. Da kommt natürlich eine Möglichkeit, Effectuation wahrscheinlicher zu machen in der Organisation, zur Ausprägung, und die hat schon Facetten bei Gore. Ne? Also das ist die Facette Waterline als Grundprinzip, die Facette zu sagen, okay, Innovation ist etwas, was wir sozusagen demokratisch betreiben. Also gibt es den Begriff Innovationsdemokratie als etwas, ja, über das wir zwar nicht abstimmen, ja, das wär, also nicht die Form von Demokratie, sondern die Form, wo wir sagen, die kann an jeder Stelle in der Organisation ihre Ursache haben. Mhm. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass am Shopfloor, draußen beim Kunden, dass überall dort Menschen ins Handeln gehen oder ausprobieren gehen, die etwas wahrnehmen, was eine Chance sein kann für die Zukunft. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiges Merkmal, zu sagen, okay, wir institutionalisieren Innovation zum Beispiel nicht in einer Abteilung, ja, und jeder außerhalb, der ist practicing innovation without a license oder so. Ja. Sondern für die Fragestellungen, die Umgang mit Ungewissheit betreffen oder innovieren, verändern betreffen, ja, möglichst alle einzubinden. Also das könnte so eine Geschichte da drinnen sein. Ja.
Mhm. Okay. Jetzt würde ich gerne einmal nochmal zurückspringen auf die einzelne Person. Also egal jetzt, oder ja, nehmen wir mal Gründer, Unternehmer, Unternehmerin, du arbeitest ja auch mit Einzelpersonen. Lässt sich das denn aus deiner Sicht gut lernen? Also hast du die Erfahrung gemacht, ich meine, gut, ist es auch vorselektiert, es finden bestimmte Menschen zu dir und andere würden sich vielleicht auch nie bei dir melden oder so, aber hast du den Eindruck, das lässt sich eigentlich relativ schnell begreifen und übernehmen, oder machst du immer wieder die Erfahrung, dass es an bestimmten Stellen ja einfach auch, entweder hat man es oder man hat es eben nicht? Ja.
Lässt sich schnell begreifen, ja. Also es lässt sich wirklich schnell begreifen oder so mal so in der Basis verstehen und zu nicken im Sinne von so wackeltackel, ja, ist plausibel, verstehe ich, in den Situationen eher so agieren. Ja. Begreifen heißt aber noch lange nicht das anwenden können an der Stelle oder das umsetzen können an der Stelle. Ja. Was es braucht, damit ich sowas auch lernbar haben kann, ja, und ich bin davon überzeugt, dass es lernbar ist und sehe das auch immer wieder, ja, ist, es muss gewisse Dinge geben, die ich üben kann, um damit besser zu werden. Ja. Also rein Verstehen eines Konzepts führt noch nicht dazu, dass ich mich automatisch anders verhalten kann. Also ich kann ganz viel über Klavierspielen wissen, ja, ich werde üben müssen, damit ich es mit der Zeit beherrsche. Ja. Mhm. Bei Effectuation sind es ein paar sehr spannende Dinge, die ich sehr direkt üben kann. Ja? Also über das hinaus, dass ich mal auf meine Mittel schaue und dann in Interaktion gehe, leistbare Verluste für mich mal beginne einzuschätzen und zu überlegen, wo, ja, innerhalb welcher Grenzen muss ich bleiben, wäre das zum Beispiel die Tätigkeit, andere ins Boot zu holen. Wenn Effectuation Co-Kreation ist, was Leute, die das gut können, besonders gut können, ist mit der Freiwilligkeit anderer zu arbeiten. Mhm. Und das ist etwas, was ich sofort üben kann. Also wenn ich jetzt dem Podcast zuhöre und Effectuation üben möchte, dann mache ich vielleicht ein, ich würde es Ask-Tagebuch nennen, ja? Mhm. Und nehme mir vor, dass für ein Vorhaben, mit dem ich mich gerade beschäftige, dass ich mehrmals die Woche Menschen in meinem Umfeld anspreche und ihnen zeige, wo ich gerade dran bin und frage, sag mal, was könntest du einbringen? Oder was müsste sein, damit du etwas einbringst? Und in welcher Art und Weise könnten wir hier vielleicht zusammenarbeiten? Ja? Und ich werde mit der Zeit merken, dass ich besser darin werde, etwas zu kreieren in diesen Gesprächen, das weder in meinem Kopf noch im Kopf des anderen war und das uns, ja, das mich weiterbringt, eben die Ungewissheit ein Stück abbauen. Mhm. Ja? Das war jetzt schon sehr spezifisch, also kann ich es lernen? Ja, ich kann es üben und lernen. Was ich nicht lernen kann, was ich ein Stück haben muss, ist, ich muss was wollen, um effektuieren zu können. Also dieses, ich verspüre einen Anlass zum Handeln, Wenn ich den in mir nicht aufbauen kann, ja, dann wird es schwierig.
Genau. Ja, also genauso läuft's ja, ne? Man hat eine Idee unternehmerisch und dann, ne, gehst du los und fängst an zu sprechen und guckst, wer dockt an. Und da habe ich also auch natürlich sehr interessante Erfahrungen gemacht. Und man kann relativ schnell auch erkennen, wer sind auch wirklich UnternehmerInnen-Persönlichkeiten und wer eben auch nicht, ne? Also, weil das ist ganz spannend. Du hast nämlich gesagt, das basiert auf Freiwilligkeit und es basiert eben auch auf diesem, wir gucken mal, wo es uns gemeinsam hinbringt und im Idealfall entsteht sowas Tolles, das hätten wir uns vorher gar nicht ausmalen können. Und dann schauen wir mal, ja? Und ich finde, im Unterschied dazu gibt es auch viele Reaktionen, die dann von Anfang an auf Absicherung gehen, die also erstmal ganz viel Zeit investieren in die Frage, ja, jetzt mal angenommen, dadurch, dass ich jetzt mitmache, erzielst du aber einen Vorteil. Wie kann ich denn jetzt von Anfang an sicherstellen, dass ich dann von diesem Vorteil auch profitiere? So, ne, also jetzt nur mal ein Beispiel. Und das ist wirklich das Gegenteil von, ach komm, wir gucken mal, was passiert. Ne? Diese Absicherungstendenzen. Oder dieses, ich will dann aber von Anfang an ganz klar eine Rolle feststecken oder so. Mhm. So geht es eben genau nicht. Ne?
Da komme ich natürlich in Planungs-, ich sag mal, Umwege, ja, die nicht immer produktiv sind. Die nehmen mir Zeit, die nehmen mir Energie. Ja. In der direkten Interaktion zwischen Personen, also meine Frage ist dann in der Regel, was muss für dich sichergestellt sein, ja, damit wir jetzt einfach einmal den nächsten Schritt gehen können? Was ist da leistbarer Einsatz, leistbarer Verlust? Ja. Mhm. Und durchaus auch die Aufforderung, investiere nicht mehr, als du bereit bist zu investieren, als du bereit bist zu verlieren an der Stelle. Ja. Mhm. Und da können wir uns mit der Zeit zu Vertrauen handeln, über kleine Commitments, ja, und über kleine Dinge, die wir investieren. Weil das beginnt ja vielleicht am Anfang ganz einfach. So, ich sitze hier in Graz, Österreich, ja, mich ruft jemand aus, oder ich rufe jemand an in Wien, Österreich, dazwischen sind 200 Kilometer. Ja. Da können wir schon einmal üben, uns aufeinander einzulassen, indem nicht ich, weil ich mit jemandem was machen möchte, nach Wien fahre, ja, und der kein Skin in the Game hat. Ja. Oder die Person nach Graz bitte, die dann ganz viel Skin in the Game hat und die muss nur die Tür öffnen und hier sein, ja? Sondern dass wir uns in der Mitte am Semmering treffen und schon beide mal Einsatz geleistet haben und damit Ungewissheit, wie wir uns aufeinander verlassen können, ein Stück abgebaut haben.
Genau. Ja, sehr, sehr schön. Was ist denn für dich jetzt aktuell gerade dran? Also du arbeitest ja schon relativ lange damit und wie hat sich das jetzt auch bis heute so weiterentwickelt und was ist vielleicht auch so das Nächste für dich?
Also was es jetzt gibt schon, ja, ist, dass viele Organisationen sich auch für das Thema interessieren, dass ich, dass Kollegen von mir immer wieder von der Keynote, sage ich mal, bis zum Programm, zum Market of Makers über mehrere Monate und so weiter eingeladen werden, in Organisationen zu arbeiten. Da tut sich einiges. Ja. Mein Herz schlägt für Organisationen, also ich bin da stark mit Organisationen beschäftigt, da geht auch meine meiste Zeit rein und die meiste Entwicklungsarbeit. Für mich sind es zwei Dinge. Das eine ist, Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu finden, auch zu befähigen dazu, wirklich kompetent mit Effectuation arbeiten zu können, zum Beispiel in Organisationen, in ihrem Handlungsfeld, in ihrer Branche, aber auch darüber hinaus, also in Netzwerken, Ökosystemen und so weiter. Also einerseits ist so dieses Befähigen zu Effectuation, da gibt es ja Ausbildung dazu. Wir haben gerade letzte Woche, also am Wochenende, den 6. Ausbildungszyklus gerade beendet dazu. Das liegt mir wirklich am Herzen. Ja, die zweite Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, ist so diese Frage, nachdem da trotzdem, du hast zwar die Punkte genannt, wo man institutionalisieren kann im Sinne von Praktiken in Organisationen, wie kann man für, ich nenne es Stickiness, also Nachhaltigkeit in Organisationen sorgen? Wie bleibt das Wissen, bleiben die Praktiken, bleibt die Kultur in der Organisation, wenn da vielleicht Leute rausgehen, die sich ursprünglich damit auseinandergesetzt haben? Weil was mit Effectuation schwierig ist, ist, ich kann es weder in Aufbauorganisationen abbilden, noch in Prozessen abbilden oder Regeln abbilden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es verschwindet wieder in Organisationen, wenn ein paar Konstellationen sich verändern, ist nach wie vor noch relativ hoch. Und da gibt's, ja, das ist einfach ein wirklich spannendes Forschungsthema zurzeit auch. Oder ein Thema, um dran zu arbeiten mit Organisationen gemeinsam.
Ja. Glaubst du, dass jetzt auch so alle Konzepte rund um Agilität und Design Thinking da auch nochmal den Boden bereitet haben, dass auch Effectuation jetzt wieder stärker ins Bewusstsein gerät?
Ich denke, wir haben absolut, also ich würde es mal so formulieren. Jetzt haben wir die letzten, wann sind so diese ersten VUCA-Folien in den Management-Präsentationen aufgetaucht? Das war so um 2008, 9, 10 herum. Plötzlich haben alle gesagt, die Welt ist VUCA geworden, volatil, ungewiss und so weiter. Ja? Und dann hat man gemerkt, okay, Planen funktioniert an vielen Situationen nicht mehr so gut. Jetzt hat einerseits haben sich die Praktiker und Praktikerinnen aufgemacht und haben solche Dinge wie Design Thinking, Lean Startup, Scrum, Kanban, you name it. Ja, all diese Business Model Canvases, Lean Canvases und so weiter entwickelt. Das ist so diese, ja, zum Teil war es zunächst Lean-Bewegung, dann auch die Agil-Bewegung, die da ganz viel entwickelt hat, Praxologie. Auf der anderen Seite, und das kommt eben aus dieser, das ist tatsächlich ein Effectuation-Alleinstellungsmerkmal. Effectuation ist eigentlich in Prinzipien gegossene Praxis, abgeguckt von Leuten, die das gut können. Mhm. Mit wenig Planbarkeit umzugehen. Ja? Also wenn ich Effectuation mal verstanden habe, verstehe ich, warum Design Thinking, Lean Startup, agile Methoden und so weiter funktionieren und wie ich sie auch dosieren kann im Sinne von besser geeignet für stabilere Verhältnisse versus besser geeignete für hoch ungewisse. Ja? Also ich würde so Effectuation auf der einen Seite und Causation, kausale Planung auf der anderen Seite als Endpunkte eines Kontinuums sehen, indem ich dann auch die Methoden, die du gerade genannt hast, einhängen kann. Also die können dann nützlich sein unterwegs, wenn ich die Dinge von ungewiss in planbar transferiere über die Zeit.
Ja. Ja, du, vielen Dank. Ich vielleicht zum Schluss noch die Frage, was effektuierst du denn als nächstes, Michael?
Ach, als unmittelbar nächstes meinen nächsten Urlaub.
Wie effektuiert man denn einen Urlaub?
Man weiß einmal, was wichtig ist, dass man erlebt in seinem Urlaub und in welche Richtung man losfährt, würde ich mal sagen. Und es hilft, eine Partnerin zu haben, die sich auch darauf einlässt.
Sehr schön.
Und ansonsten, effektuiere die Praktiker-Community rund um Effectuation herum, die immer größer wird, so in Richtung einer globalen Effectuation-Konferenz, die wir jetzt im Herbst wieder haben werden, in Enschede, in Holland. Also das sind so Dinge, da braucht es noch viel Effectuation, noch viel nicht formalisiert und geplant, und da ist das ein super Anwendungsfeld.
Super. Dann verlinken wir das gerne in den Shownotes, und falls du es noch nicht getan hast, schick doch der Nathalie gern nochmal die Links. Hier Grüße gehen raus an Nathalie Lauterbacher, die hier immer ganz wunderbar erstens unsere Gäste betreut und zweitens die Postproduktion macht. Und weil wer sich da vielleicht anmelden möchte, kann das ja hoffentlich tun.
Absolut, sehr gerne. Und ich würde auch ganz gern ein Buch zur Verfügung stellen, wenn da jemand hört und das interessant findet. Das ist ja auch eine Form von Commitment, die man dann einsammelt. Und mir wird es ein gutes Gefühl zu geben, dass zumindest eine Person sagt, das ist interessant genug, dass ich mehr hören möchte davon.
Super, genau. Und alle, die den Beitrag jetzt tagesaktuell hören, können sich dann auch an der Verlosung beteiligen. Und wir haben ja öfter solche Verlosungen. Also schau einfach immer mal gerne auf LinkedIn vorbei bei Become Better. Und wir verlosen öfter mal rund um unsere Podcasts auch sehr spannende Bücher. Ja, für heute, lieber Michael Faschingbauer, herzlichen Dank, dass du den Weg gefunden hast, dass du Zeit mit mir verbracht hast, dass du Gast hier im Become Better Podcast warst.
Herzlichen Dank, Christina. War eine Freude.
Sehr schön.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!